Herzlich willkommen bei Einzigarztig, dem Podcast nicht nur für Ärztinnen und Ärzte, die selbstbewusst, klar und unbeschwert Beruf, Familie und Freizeit genießen und sich selbst und andere souverän führen möchten. Wir sind Dr. Susanne Löffner und
Dr. Henna Sturzenhecker, zwei erfahrene Ärzte und Coaches, und wir unterstützen dich auf deinem ganz persönlichen Berufs- und Lebensweg. Worum geht's bei Einzigarztig? Es geht um Medizin, MedizinerInnen und Menschen.
Heute zu Gast bei Einzigarztig ist Cyranus von Staden. Ein Mann, der Frauen versteht. Er ist nicht medizinisch tätig. Und heute hat diese Folge auch tatsächlich nur am Rande mit Medizin zu tun. Und doch glaube ich, dass sie gerade für uns Ärztinnen sehr bedeutend ist und dass wir in der Medizin von seinen Vorstellungen und auch von seiner Arbeit sehr profitieren können. Er unterstützt Frauen dabei, in die ganz eigene Kraft zu kommen und die eigene Stärke zu finden und daraus Führungskraft zu werden. Wie er das angeht, was er darüber denkt und warum es ihm überhaupt so wichtig ist und vor allem auch, warum er als Mann das tut, das erfährst du in diesem Podcast. Und falls du als Mann gerade zuhörst, schalte jetzt nicht ab. Ich bin sicher, auch für dich wird es das ein oder andere Nugget geben. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigarztig. Ich habe wieder mal einen Gast bei mir, und zwar dieses Mal Cyranus von Staden. Und er ist tatsächlich kein Arzt, und wir gehen deshalb heute auch in eine etwas andere Richtung als vielleicht gewohnt. Cyranus von Staden begleitet erfolgreiche Frauen dabei, eine so starke, wache, echte, feminine Haltung zu etablieren, dass sie den Raum direkt einnehmen, den sie betreten. Gleichberechtigung und Augenhöhe mit Männern wird zur Normalität. Er begleitet sie in Räume, in denen sie sich zeigen dürfen, ganz echt, ohne Maske. Herzlich willkommen, lieber Cyranus.
Hallo, liebe Susanne. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Intro. Ja, und das ist auch wirklich genau das, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, eben da die Frauen hin zu begleiten. Aber ich glaube, da kommen wir später noch zu. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein, und bin gespannt, wo unser heutiges Interview hinführen wird.
Ja, ich auch. Ja, ich frage mit meiner typischen oder starte mit meiner typischen Eingangsfrage: Wer ist eigentlich Cyranus von Staden?
Wie viel Zeit haben wir?
Es ist die Einleitungsfrage, also vielleicht sollten wir das
lassen. Ja, wer bin ich? Also ist sicherlich ja die Frage der Fragen überhaupt, die sich der Mensch stellt. Und wenn ich jetzt meinen Namen dazu nenne, ist das sicherlich nur 0,0001% von dem, was mich tatsächlich auch ausmacht. Cyranus ist ein Mensch, der sich gerade sehr viel Gedanken macht, was die Welt angeht, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade in eine Zeit reingehen, die uns nicht wirklich gut tut. Ich habe gerade eben noch mit meiner Partnerin darüber diskutiert, was das Thema Digitalisierung angeht, dass die Digitalisierung uns immer mehr entfremdet von dem, was uns eigentlich ausmacht, entfremdet von anderen Menschen, entfremdet von der Natur. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass der Mensch wieder viel, viel mehr bei sich selber ankommt. Und das ist das, was mich gerade bewegt und was mich sicherlich auch ausmacht, auf jeden Fall. Also ich bin ein Mensch, der sehr schnell sehr tief geht, weil ich Tiefe liebe. Oberflächlichkeit kann ich nicht wirklich mit. Fällt mir schwer, gebe ich zu. Ich bin auch nicht unbedingt der Typ für Smalltalk. Aber schöne, gute, tiefe Gespräche machen mir unglaublich viel Freude. Und meine Arbeit natürlich auch, weil zu sehen, wie Frauen wachsen, wie Frauen über sich hinaus wachsen, wie sie sich ihren Platz wieder zurückholen, den man ihnen über die letzten Tausende von Jahren genommen hat, Das tut mir einfach unglaublich gut, auch mir als Mann.
Gibst du mir gleich ein ganz gutes Stichwort, denn ich frage mich, warum arbeitest du mit Frauen als
die
Mann?
Frage kriege ich, ja, die Frage kriege ich natürlich immer wieder gestellt. Und mittlerweile habe ich bei LinkedIn dann auch schon Copy- und Paste-Text, den ich reinsetze, weil die Frage wirklich viel kommt. Aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich berechtigt. Ein bisschen habe ich es eben schon angesprochen. Über die letzten 10.000 Jahre Patriarchat haben die Männer eine Menge gute Sachen gemacht. Und ja, wir sind durch all das in Technologisierung, Wissenschaft, Medizin und so weiter sicherlich sehr, sehr weit gekommen. Aber sie haben halt auch eine Menge Mist gemacht, muss man einfach mal so sagen. Und das, was wir gerade in der heutigen Zeit brauchen, da bin ich fest von überzeugt, sind wieder die weiblichen Qualitäten, die uns wieder eben zu mehr Menschlichkeit auch führen, zu Verbundenheit führen, zu Empathie, zu einem Miteinander führen. Und wer kann diese weiblichen Qualitäten besser nach vorne bringen als ihr? Also für mich ist es wirklich so, ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft den Frauen gehört. Nicht nur den Frauen logischerweise, weil es geht ja auch darum, immer die Balance zwischen Yin und Yang in sich zu haben. Aber trotzdem habt ihr einfach etwas in euch, was uns Männern extrem stark abtrainiert wurde. Was dieses Fühlen angeht, was eben dieses, ja, wir haben ja die, wie heißen sie noch? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Die Magnetide im Kopf, die auch dafür sorgen, dass wir tatsächlich empathisch miteinander umgehen können. Aber ich habe so das Gefühl, dass die bei den Männern irgendwie eingefroren sind.
Ja, ich glaube, die sind, also wie du richtig schon gesagt hast, die werden einfach aberzogen. Ne? Jungs, weinen nicht und stell dich nicht so an.
Ja, das ist so. Und es hat sich schon ein wenig verändert, nämlich war auch bei den Männern. Aber ich meine, es ist ja auch nachvollziehbar. Guck mal, die Emanzipation, steckt ja schon im Wort drin, Emanzipation, hat die Frauen so viel mehr zu Männern gemacht. Gerade bei den erfolgreichen Frauen sehe ich das auch. Sie sind oftmals deswegen so erfolgreich, weil sie sehr maskulin unterwegs sind und haben dabei ihre Femininität stark verloren. Und das ist natürlich bei Männern dann auch nochmal genau dieser Part, wie du so schön sagtest, ne? Wenn als Junge schon gesagt wird, stell dich nicht so an, Indianer kennen keinen Schmerz, all diese dummen Sprüche, die Jungen zu hören bekommen, dann nehmen sie sich natürlich immer mehr dabei zurück. Und wenn jetzt die Frauen noch zu den besseren Männern werden, eben über Emanzipation, Gleichberechtigung und Ähnliches, frage ich mich, wo soll das Ganze hinführen? Und wenn wir dann jetzt die Digitalisierung noch mit dazu nehmen, dann wird die Entfremdung von dem eigentlichen Fühlen und Menschsein ja noch viel weniger. Oder die Entfremdung wird mehr, aber das Fühlen wird immer weniger. So rum. Mhm.
Ja, also da gehe ich total mit. Ich habe mir auch schon ganz viele Gedanken gemacht, warum Frauen in Führungspositionen oft zu männlich agieren. Und ich denke, das liegt daran, dass sie ja eigentlich keine anderen Vorbilder haben oder Vorbilder hatten. Also irgendwann kam die Möglichkeit, man darf als Frau auch einen Beruf ausüben, man darf studieren, man darf irgendwas erlernen und man darf vielleicht sogar in gewissem Maß Karriere machen, wenn man Glück hat. Aber nach wem richtet man sich? Man hat ja nur in Führungspositionen nur Männer als Vorbilder gehabt. Also denkt man wahrscheinlich ganz automatisch, ich muss genauso agieren, um eben Führungskraft werden zu können. Und ich weiß nicht, siehst du es anders?
Nee, ich bin da auch total bei dir. Also es gibt natürlich auch weibliche Vorbilder, aber es sind natürlich längst nicht so viel, wie es eben auch an Männern ist. Und ja, tatsächlich sind viele ehemals sehr erfolgreiche Führungskräfte eben auch männlich gewesen. Und wenn wir uns das angucken, ich meine, dafür ist die Gleichberechtigung auch da, ne, dass eben im Vorstand auch deutlich mehr Frauen sind. Aber tatsächlich ist es ja auch heute noch so, dass es eben meistens Männer sind, die da sind. Und dann passt es definitiv, was du sagst. Ich gehe aber jetzt gerne mal in eine andere Richtung rein. Wie wäre es denn, und das ist ja der Part, den ich dann so gerne auch übernehme, wenn Frau für sich erfahren kann, dass sie in ihrer weiblichen Haltung viel mehr Stärke hat als in dem männlichen, was sie sich angeeignet hat. Und das ist ja das, wo ich für mich auch sage, was ist da gerade draußen los, was das Thema Gleichberechtigung, Diversität angeht? wo Frauen, hat ja damals angefangen mit der Emanzipation, wo Frauen mit den gleichen Waffen kämpfen für ihre Rechte, die sie bei den Männern so sehr hassen. Es ist schon echt eine verdrehte Welt, wenn ich mir das Ganze so angucke. Und deswegen ist es halt mein Part, dass ich sage, okay, wie kann es sein, dass es Frauen gibt, die kommen in den Raum rein, der Raum ist da, sie nehmen den Raum ein, ohne irgendwas tun zu müssen, einfach weil sie sie sind, weil sie diese krasse, enorme Haltung oder kennst auch unter Charisma haben, da kommt man nicht auf die Idee, einen dummen Spruch zu machen. Weil er ganz genau weiß, das wird nicht gut enden. Das spürt er auch. Und das ist halt das, wo ich gerne mit den Frauen hin möchte. Wenn sie diese starke innere Haltung haben, wenn Imposter und Ähnliches ein Ende hat, dann muss sie nicht kämpfen. Dann ist der Kampf vorüber. Und wir haben so viel gekämpft über die Jahrhunderte hinweg. Und ihr Frauen noch viel mehr als wir. Männer, wir haben anders gekämpft. Für uns ist das Kämpfen normal gewesen, aber auf eine andere Art und Weise, eben nicht auf eine emotionale Art und Weise. Und wenn wir da hinkommen, dass dieses Kämpfen wieder ein Ende haben kann, ne? Wir haben eben vor dem Gespräch noch über die kollektive Angst gesprochen. Ja, gucken wir doch mal raus in die Welt, wie die gerade aussieht. Ist doch kein Wunder. Und wenn wir es dann wirklich schaffen, eine bewusste, sage ich auch, eine bewusste, wache Haltung zu bekommen, in eurem Fall eben eine feminine Haltung, und ich bin mir sicher, du kennst Frauen, die so sind, wir haben von Vorbildern gesprochen, und auch du, wenn du jetzt gerade zuhörst, du wirst auch Frauen kennen, da weißt du einfach, Hammer, da gibt es keine Diskussion. Da werden, Thema Führung, die Führung wird leichter, Verhandlungen werden leichter, weil es eben nicht mehr dieses und ich muss unbedingt dieses Gegeneinander gibt, sondern es kann ein Miteinander fließen. Es kann Vertrauen aufgebaut werden. All die Dinge, die so wichtig sind.
Nur wie kommt man da hin? Okay, das ist die Frage, die jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen kann.
Ja. das Erste ist, sich erstmal zu erlauben, diesen Weg gehen zu wollen. Und ein gewisses Maß an Vertrauen zu haben, dass der Weg erstens der richtige ist und zweitens zu einem guten Ergebnis führt. Und dadurch, und jetzt komme ich wieder auf das, was du gesagt hast, es gibt ja entsprechende Vorbilder, die zeigen, dass es funktioniert. Und wenn die das können, kannst du es vermutlich auch. Denn es steckt ja in uns drin. Also ne, ganz ehrlich, damals, als wir auf die Welt gekommen sind, waren wir alles Eroberer. Die Jungen wie die Mädchen. Wir wollten die Welt erobern. Wir haben versucht, wie die Erwachsenen irgendwann auch stehen zu können, laufen zu können. Wir sind einfach rausgegangen, haben gespielt und haben uns keine Gedanken darum gemacht, ist das nun giftig, ist das nicht giftig, ist das gut, ist das nicht gut, macht man das oder macht man das nicht, darf ich das oder darf ich das nicht. Wir haben es einfach gemacht. Diese Freiheit ist so sehr verloren gegangen, je älter wir geworden sind. Und es ist an der Zeit, sich diese Freiheit jetzt wieder zurückzuholen. Und am ehesten geht es tatsächlich, indem ich mir erlaube, ich zu sein. Gut, dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist ich? Wer bin ich wirklich? Sind wir wieder bei der Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Ist eine sehr philosophische Frage und wahrscheinlich auch eine sehr spirituelle Frage. Aber einfach mal anzufangen, zu gucken, okay, was macht mich eigentlich aus? Ich habe es immer wieder in meinen Coachings auch, oder sogar der intensivste Glaubenssatz bei Frauen, und sag mir gerne, wenn du es, wenn es bei dir anders ist, heißt, ich bin nicht gut genug.
Ich kenne dir ein Lied dazu singen.
So, und natürlich, wenn das so ist, wenn wir entweder in das Thema Perfektionismus reingehen oder ein geringes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl haben, was es natürlich leicht macht, gerade für Männer, dann einen draufzugeben. Gucken wir da aber hin. Und so kommt ein bisschen die Antwort in deine Frage rein. Innerlich, persönlich, stark und krass zu wachsen, ist das Thema durch.
Mhm. Also das heißt, wir dürfen uns mal davon lösen, dass wir nicht gut genug sind.
Absolut. Ich meine,
ihr gebt dir so recht. Das ist so ein verbreitetes Thema. Also gerade im medizinischen Kontext erlebe ich das so häufig bei Kolleginnen, die, wo wir immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Ich muss noch so viel mehr machen. Und gerade, was du schon erwähnt hast, der Perfektionismus zum Beispiel oder auch das Impostern, das sind ja alles Sachen, die genau darauf ausgelegt oder darauf begründet sind.
Ja.
Und jetzt brauchen wir nur noch den Hebel, ne? Wie kriegen wir die dazu, dass sie sich gut genug fühlen?
Erstmal mutig sein, sich selbst zu begegnen. Hm. Ich habe gerade eine Serie diese Woche gemacht bei LinkedIn zum Thema Emotionskrise. Weil irgendwann jetzt über genau solche Diskussionen war auf einmal letzte Woche in mir dieser Begriff drin, Emotionskrise, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Der halt einfach dann da war. Ich wusste, wow, das ist so ein starker Begriff, der muss einfach mal raus in die Welt. Und da ist ja genau dieser Punkt, wenn wir uns nicht mal erlauben zu fühlen, ne, und wie viele Frauen haben ihr Herz wupp, auch dicht gemacht, einen Panzer drum gelegt, weil sie nie wieder verletzt werden wollen, schon mal gar nicht von Männern. Wenn wir da schon nicht hinkommen, wie soll es dann erst weitergehen? Aber wenn wir mutig sind, uns selbst zu begegnen, hinzuschauen, warum bin ich denn so, wie ich bin? Wieso glaube ich denn nicht gut genug zu sein? Wieso zweifle ich an mir, obwohl ich schon so viel im Leben gerockt habe? Ich hatte dich unterbrochen. Ey, ihr Frauen seid in der Lage, Kinder zu kriegen. Ich glaube, die meisten Männer würden sterben, wenn sie sowas auch durchmachen müssen, weil sie so einen Schmerz gar nicht ertragen. Die können auch Schmerzen ertragen, aber anders. Und das ist das Entscheidende, wenn ihr euch dessen bewusst werdet, also jeder, auch die Männer natürlich, hören ja auch viele Männer dazu jetzt, da können wir wirklich eins zu eins gehen, wenn wir uns darüber bewusst sind, was uns wirklich ausmacht, einfach mal anzufangen, eine Liste aufzustellen, ja, was kann ich denn alles, was habe ich denn schon gerockt im Leben, wo bin ich denn gut, muss ja nicht hundertprozentig gut sein, aber worum bin ich gut? Also ich bin jetzt sicherlich kein Chefkoch, aber ich kann kochen, als Beispiel. Und andere sagen, gut, okay, einverstanden. Und ich schmecke es nie ab, kommt auch noch mit dazu. und wenn wir da anfangen, mal eine Liste zu machen und unter 50 Begriffen oder Sätzen nicht aufhören, vielleicht sogar 100, dann wird wahrscheinlich am Anfang so, ich soll 100 Sachen über mich aufschreiben, die gut sind. Aber wenn du anfängst und auch nicht aufhörst und weitermachst, wirst du irgendwann entdecken, dass du wahrscheinlich sogar 200 Sachen aufschreiben könntest. Weil irgendwann dieser Filter nämlich dann rausfällt, weil du einfach in diesem Flow reinkommst und merkst, wow, da ist ja schon eine ganze Menge. Und dann den Schritt weiterzugehen, wie komme ich überhaupt darauf, nicht gut genug zu sein? Warum glaube ich, nicht gut genug zu sein? Und letztendlich, ist das wirklich wahr? Und dann landen wir halt eben in der frühen Kindheit.
Mhm. Definitiv.
Wir wissen ja aus der neuen Biologie heraus, dass in den ersten 4 bis maximal 6 Jahren wir ausgeprägt sind, also auskonditioniert sind. Ganz einfach, weil ja unser Gehirn noch nicht so weit ausgeprägt ist, dass die neuronalen Vernetzungen so weit sind, das Bewusstsein aufzubauen, was wir heute haben. Das heißt also, alles, was wir hören, was wir sehen, was uns vorgemacht wird, wandert sofort ins Unterbewusstsein. Und darauf sind wir dann halt eben konditioniert. Und das fluppt halt einfach so raus, weil halt wir uns ja gar keine Gedanken darum machen. Und deswegen ist es so wichtig, und das mache ich in meiner Arbeit sehr, sehr viel, sich selbst zu erforschen. Ist das wirklich wahr, was ich da denke? Hey, wir haben 60.000 Gedanken in jedem einzelnen Tag. Und davon denken wir 99% jeden Tag wieder. Macht Sinn, sich mal Gedanken darum zu machen und was das bedeutet für das Gehirn. Ne? Die Synapsen feuern, bauen neuronale Vernetzung auf. Und wenn das immer wieder gemacht wird, dann ist das natürlich wie eingeschweißt. Und dann ist dieser Glaube fest. Und den rauszukriegen, lernen, ist deutlich leichter als zu verlernen. Es ist so spannend und wenn wir da hinkommen und wenn wir uns erlauben, wirklich zum Erforscher unseres eigenen Selbst zu werden und dann, und das oftmals braucht es dafür tatsächlich auch Begleitung, dann wirklich das nicht nur zu erforschen, sondern auch zu durchdringen, zu verstehen, anzunehmen, ja, so bin ich auch, weil den Mist, den drücken wir ja gerne weg. Die dunkle Seite von uns drücken wir ja so gerne weg. Mhm. Aber was passiert? Jeder, der Kinder hat, weiß, was passiert, wenn man Kinder wegdrückt.
Ja, genau.
Die werden immer lauter oder machen irgendwelchen Blödsinn. So, und das passiert natürlich mit dem, was wir wegdrücken, genauso. Und wenn wir es aber schaffen, das ins Herz zu holen, zu sagen, ja, das bin ich auch. Ist halt so, ob ich das anerkennen will oder nicht, aber das bin ich auch. Und wenn ich es anerkenne, sind wir schon mal hier oben im Kopf. Und wenn ich es annehme, dann kommen wir auf die Herzensebene. Und dann kann etwas ganz Neues passieren. Weil dann nämlich dieser Part, den ich so sehr weggedrückt habe, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit braucht, weil er ja angenommen ist. Und dann verändert sich extrem schnell unser Leben. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wenn wir mal den Schritt weitergehen, angenommen, wir haben es tatsächlich geschafft, uns selber besser anzunehmen, anzuerkennen, was wir können, was ist dann möglich?
Alles. Aber das ist auch einer meiner beiden Lebensmottos, ne? Alles ist möglich und aufgeben ist keine Option. Für mich ist tatsächlich alles möglich. Nicht alles im selben Moment, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, und das ist so entscheidend, wer sagt denn, dass etwas nicht möglich ist? Wir haben zwischen unseren beiden Ohren nur das Wissen, was wir uns im Laufe des Lebens angeeignet haben. Uns fehlt also das, ich nenne es mal Überwissen, von dem wir gar nicht wahrnehmen können, ob die anderen Dinge nicht doch möglich sind. Ich habe so viele Wunder in meinem Leben überlebt, allein nicht überlebt, sondern erlebt.
Auch überlebt.
Wunder sind ja nur so lange Wunder, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Und in meiner Arbeit, gerade in der Transformationsarbeit, habe ich Dinge erlebt, wo ich ins Staunen komme. Und zwar sehr ins Staunen komme. Und dadurch, dass das für mich so tief drin sitzt, dass für mich alles möglich ist, kann ich selber Dinge erreichen, die ich sonst niemals erreichen würde. Kann das mit meinen Klientinnen machen, Dinge erreichen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und selbst wenn sie es dann noch nicht weiß, dann ist mir das egal, weil dann arbeiten wir so lange daran, bis sie es dann hat. Es ist ja nur ein Glaubenssatz, dass es nicht möglich ist. So, und ich kann entscheiden, will ich es glauben oder will ich es nicht glauben. Und ich habe mir beispielsweise 2018 selber bewiesen, dass solche Dinge möglich sind. Ich war 2018 auf dem Kilimandscharo und Ich habe 9 Jahre auf Ibiza gelebt und normalerweise fährt man dann in die Alpen zum Trainieren, um irgendwann auch ne, auf so hohe Berge steigen zu können. Naja, auf Ibiza ist der höchste Berg 450 Meter. Da musste ich dann immer hoch und runter laufen. Das tue ich,
ja, genau.
Aber ich wusste, ich komme hoch. Das war für mich klar. Meinem Körper war das aber nicht klar, als wir nämlich dann die letzte Etappe hochgegangen sind. Diese Situation werde ich niemals vergessen, weil wir sind nachts um 12 dann voller Inbrunst gestartet, um halt morgens zum Sonnenaufgang dann da zu sein. Es ist zwar nicht so kalt, nur 0 Grad, aber dadurch, dass der Sauerstoff so gering ist, gehst du pro Stunde 1 Kilometer. Das heißt, ich hatte 3 Hosen an, 4 Oberteile an, 2 Paar Handschuhe an und habe extrem gefroren. Irgendwann schaltete dann mein System auf Autopilot. Weil der Körper schon irgendwann sagte so, nee, ich glaube, das lassen wir mal bleiben. Und dann bin ich irgendwann kam ich in einen Status, den habe ich noch nie erlebt und will ihn hoffentlich auch nie wieder erleben, wo ich wirklich im Delirium war. Aber mein Körper, irgendwie ist er gelaufen und ich bin oben angekommen. Einige haben abgebrochen, weil sie es halt nicht geschafft haben. Aber ich durch diesen tiefen inneren Glaubenssatz, ich komme definitiv oben an, ich weiß, alles ist möglich, habe ich es halt geschafft. Und ich weiß, wenn ich das schaffe, ich meine, ist jetzt nicht der Riesen, na gut, knapp 6000 Meter ist schon eine ganze Menge, aber es ist jetzt nichts, was wirklich völlig unmöglich wäre. Aber ich weiß, wenn ich solche Dinge schaffe, wenn mein Körper eigentlich schon längst raus ist, aber eben halt nicht umfällt, sondern weitergeht, dann kann ich auch ganz andere Dinge erreichen. Und das kennen wir alle. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Ich gehe halt auch gerne klettern. Und auf Ibiza ist aber die Halle, wo ich trainiert habe, war, ich glaube, 7 Meter hoch. Das heißt, man kann eigentlich nur so mal im Kreis gehen. Und ich habe es nie geschafft, einmal komplett rumzukommen, weil irgendwann ich so wenig Kraft nur noch hatte, dass die Finger so gezittert haben, dass ich halt irgendwann abgerutscht bin. Und dann gab es diesen Moment, wo ich genau an diesem Punkt war und ich mir innerlich gesagt habe, scheißegal, ich bleibe jetzt so lange hier drin, bis ich weitergehen kann. Und das war wie ein Wundermoment, weil es dauerte ungefähr noch 2, 3 Sekunden. Auf einmal machte das und ich hatte wieder Kraft und konnte wirklich bis zum Ende durchgehen, was ich hunderte von Malen vorher nicht konnte. Einfach, weil ich in mir gesagt habe, nein, ich gebe jetzt nicht auf. Das kennt jeder von uns. Wir sind in der Lage, so sehr über uns hinauszuwachsen. Wir kennen dieses Beispiel von dem VW-Käfer, den eine Frau angehoben hat, weil ihr Kind überfahren wurde. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das ist dieses klassische Beispiel. Ja, es war in den, ich glaube, 68 oder so war das. Da hat sie halt gesehen, wie ihr Kind überfahren wurde und war so geschockt, dass sie hingelaufen ist und diesen VW-Käfer angehoben hat. 650 Kilo. Nicht möglich für einen Menschen. Doch, wir sind kurzfristig, aber nur kurzfristig, in der Lage, massiv über uns hinauszuwachsen und viel mehr Stärke zu haben, als wir sie eigentlich haben könnten. Profisportler trainieren das, um noch mehr Leistung aufbauen zu können. Und wenn wir da hinkommen und jetzt mal aus der Kraft rausgehen, unser Gehirn ist auch ein Muskel. Unsere Gefühle sind quasi auch Muskeln. Und ich habe Menschen durch Prozesse begleitet, durch Traumata begleitet, die so schlimm sind, dass viele sie niemals angehen würden. Aber ich wusste, ich halte und ich trage dich. Völlig egal, was da passiert. Und dadurch konnten sie da durchgehen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir Menschen an unserer Seite haben, ob es unser Partner ist, ob das der Chef ist oder eigentlich völlig egal, die an uns glauben, die da sind und in gewissen Momenten, Männer aufgepasst, weil Männer mögen das meistens nicht, gerade dann bei der Frau zu bleiben, wenn sie gerade im emotionalen Drama ist. Männer neigen meistens dazu, dann auszureißen, weil sie es nicht aushalten können. Ja. Aber gerade da braucht ihr uns doch. Am meisten, gerade da, einfach da zu bleiben und dann nicht klassisch männlich alle möglichen Lösungsversuche haben zu wollen, sondern einfach nur da sein, wenn sie es zulässt, in den Arm nehmen. Manchmal lässt es ja auch nicht zu. Einfach da sein und wissen, hey, ich bin da. Auch zu sagen, hey, ich bin da. Wenn du mich brauchst, hier bin ich. Punkt. Und das sind so Dinge, wo wir wieder hinkommen dürfen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, weil das war deine Ausgangsfrage, wie schaffen wir das denn, dahin zu kommen? Je mehr wir uns erlauben, wieder dahin zu kommen, was uns wirklich ausmacht, kommen wir wieder auf die Liste und all die ganzen Dinge. Und eben auch dahin zu gehen, dass viel, viel mehr möglich ist, als das, was wir glauben, was möglich ist. Dann können wir tatsächlich wahre Wunder erleben und letztendlich das, wonach sich jeder sehnt, nämlich Freiheit leben.
Gehen wir mal nochmal zurück zur Frau, die wirklich weiblich agiert, die damit in eine Führungsposition kommt oder anstrebt. Wie würdest du die beschreiben? Was ist für dich dieses Weibliche? Also du hast jetzt schon ein paar Mal die Empathie genannt. Was gehört für dich noch dazu?
Ganz viele Aspekte, sich wirklich einfühlen zu können in die Mitarbeiter, aber auch Kollegen, aber bleiben wir bei den Mitarbeitern, wirklich wahrnehmen zu können, wie geht es meinen Mitarbeitern gerade wirklich, weil das ist, glaube ich, das, was viele nicht unbedingt wahrhaben wollen, dass ein Mitarbeiter dem Chef halt nicht immer alles sagen würden. Selbst wenn das Vertrauen noch so hoch ist, weil er oder sie ist halt einfach Chef. Sich selbst zu offenbaren, das baut ja auch das Vertrauen auf. Selber über die eigenen Befindlichkeiten auch mal zu sprechen, heißt nicht, sich nackt zu machen, muss ich nicht, kann ich, muss ich aber nicht. Aber einfach sich zu öffnen für die Mitarbeiter, sie nicht zu motivieren, sondern zu inspirieren. Das ist jetzt nicht klassisch weiblich, aber das finde ich so wichtig, weil es gibt so viel Motivationstrainer, es gibt so viel Motivationsbücher. Das ist aber ja nicht das, was den Menschen ausmacht. Wenn der Mensch aus sich heraus inspiriert ist, also wenn die Motivation von innen herauskommt, hat er ja ein ganz anderes Gefühl dazu, weil es dann intrinsisch ist. Das eben auch zu fördern. Die eigenen, ihnen zu erlauben oder als Führungskraft einen Raum zu schaffen, wo es möglich ist, sich selbst zu entdecken, wo es möglich ist, Dinge auszuprobieren, die sie vielleicht sonst nicht tun würden, wo es okay ist, Fehler zu machen. Das ist so die Fehlerkultur in Deutschland. In anderen Ländern ist es ja völlig normal, wird sogar gefördert, ganz bewusst Fehler zu machen. Weil nur wenn Fehler gemacht werden, kann man ja erkennen, okay, hier gibt es noch was zu verbessern. Hier muss man was anders machen. Fehler sind also wichtig. Denjenigen vielleicht auch mal in den Arm zu nehmen. Wenn ich merke als Frau, da ist gerade was. Sind wir wieder bei diesem Thema, Empathie wirklich gefühlsmäßig auch auszudrücken. Dass Frau sich erlaubt, eben nicht nur die Starke immer sein zu müssen, weil sie ist ja Führungskraft und Vorbild, sondern auch eben mal schwach sein zu dürfen, sanft zu sein und zu erkennen, dass dieser Moment enorm stark ist. Sanftheit, Schwäche, Milde ist unglaublich stark. Das haben wir leider nur verlernt. Was machen denn, wenn wir mal nach Ostasien gehen, was machen denn die Kampfkünstler? Nicht wie bei uns im Westen draufhauen, sondern die sind immer weich. Die sind immer wie das Fähnchen im Wind auf eine Art und Weise, dass sie die Kraft des anderen nutzen. Also nicht wie ich boxmäßig, ich gehe da jetzt rein, wie im Westen, sondern die nehmen die Kraft des anderen und ziehen sie mit raus, weil dann fällt er oftmals nämlich um. Sie sind, wenn sie im Schwitzkasten sind, das Einzige im Schwitzkasten, was ich machen kann, um wieder rauszukommen, ist, mich total locker zu machen. So tief zu entspannen, weil dann kann ich rausrutschen aus diesem Schwitzkasten. Bambus, beste Beispiel. Warum bricht der Bambus nicht? Weil er sich ganz weit biegen kann. Egal, wie stark der Sturm ist. Deswegen ist Sanftheit und Schwachsein, milde sein, weich sein, so unglaublich kraftvoll. Intuition, zum Glück wird sie immer mehr, ist für mich eine sehr stark weibliche Qualität, auf die innere Stimme zu hören. Und für diejenigen, die an die Intuition nicht unbedingt glauben, weil sie sehr rational sind, gerne mal die Wissenschaft dazu. Das Heart-Math-Institut in Kalifornien, allein der Name schon, ne? Herz-Mathematik-Institut. Da sind hunderte von Wissenschaftlern, die seit langer, langer Zeit daran forschen, wie kann das sein, dass Intuition fast immer richtig ist? Also die haben das sogar erforscht und haben auch bewiesen, dass das so ist. Kann ich erzählen kurz, warum, aber ich glaube, es reicht. Die haben wirklich erforscht, dass Intuition immer richtig ist. Weil, hatte ich vorhin gesagt, wir haben ja nur ein begrenztes Wissen in unserem Kopf. Wir haben aber bewiesen, dass wir über unser Herz mit dem kollektiven Wissen verbunden sind. Das heißt, wir können über das gesamte Wissen des Universums zugreifen. Könnte es sein, dass dadurch bedingt vielleicht die Herzintelligenz besser ist als die Verstandesintelligenz, weil sie auf viel, viel mehr Wissen zurückgreift? Und das finde ich so spannend und dafür liebe ich es einfach, dass wir mittlerweile eine Wissenschaft haben, die deutlich über das Normale hinausgeht. So wie aus der Physik die Quantenphysik geworden ist, so wie wir jetzt die neue Biologie haben, die neue Physik haben und so weiter und so fort. Die Neurowissenschaften, wie weit sind sie mittlerweile? Das ist so schön zu sehen. Und wenn wir da hinkommen, über das eigene Denken hinauszudenken, über die eigenen Grenzen hinauszudenken, hinauszugehen, hinauszufühlen, hinauszuwachsen, Wozu wäre allein die Medizin dann in der Lage? Was könnten wir tatsächlich an vermeintlichen Krankheiten erstens vermeiden und zweitens heilen, wenn wir noch ganz andere Wege gehen würden? Muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Aber es ist so wichtig, dass wir da wirklich weitergehen und uns erlauben, auch eben mal Dinge auszuprobieren, die Otto Normalverbraucher halt so nicht tun würde.
Also, du hast mich jetzt gerade an einer Stelle erwischt, die, wie soll ich sagen, die für mich auch ganz lang Thema war. Ich bin ja auch sehr, sehr naturwissenschaftlich aufgewachsen und als Schulmediziner auch sehr naturwissenschaftlich geprägt. Und da wir ja schulmedizinisch die Evidence-Based Medicine leben, heißt das ja auch, dass wir immer Nachweise brauchen für das, was wir tun oder um es begründen zu können. Und ich hatte dadurch auch lange Zeit sehr viel Abneigung gegenüber allem, was links und rechts davon war. Und inzwischen, also ich habe da echt so einen Zwischenschritt gebraucht, um das überhaupt mal zuzulassen. Und ich habe für mich überlegt, wir können ja niemals alles wissen. Das fasst unser Gehirn ja gar nicht. Das heißt, wir werden es nie schaffen, wirklich alles beweisen zu können, was irgendwie um uns herum passiert. Und nur weil es vielleicht noch von irgendwas keinen Beweis gibt, heißt aber noch lang nicht, dass es das deshalb nicht gibt. Und das war so für mich der Schritt zu sagen, okay, ich öffne mich für das Drumherum. Das heißt immer noch nicht, dass ich alles glaube. Das heißt auch immer noch nicht, dass ich alles sinnvoll finde, was da links und rechts passiert. Aber ich brauche nicht mehr für alles den Beweis. Und das muss ich sagen, das hat mir viel Freiraum gegeben und das hat mir auch tatsächlich wieder viel menschlichen Freiraum gegeben, weil ich muss dadurch in keinen Vergleich oder in keinen, ich bin besser oder weniger gut oder wie auch immer gehen, sondern kann es einfach nebeneinander stehen lassen. Und was du jetzt zwar vom Wort her noch nicht verwendet hast, was aber ich noch tatsächlich sehr stark mit Weiblichkeit verbinde, ist die Kreativität. Und ich glaube, da dürfen wir auch gerade in der Medizin, und das hast du eigentlich genauso gesagt gerade, da dürfen wir noch viel, viel kreativer werden. Das ist zwar schwierig, weil das Gebiet schon so groß ist, dass wir es kaum umfassen. Und ich glaube, je kreativer wir werden, desto schwieriger wird es dann noch. Aber ich glaube, da offen zu bleiben für neue Dinge, für manchmal auch für alte Dinge wieder offen werden. Das halte ich noch für erstens sehr weiblich und zweitens für sehr wichtig.
Absolut. Ich meine, was wäre die Kunst ohne Kreativität? Was wäre auch die Medizin ohne Kreativität? Muss man ja auch mal so sehen. Sie wäre ja nie da, wo sie heute wäre, wenn es nicht Forscher gegeben hätte, die eben kreativ geforscht haben. Dinge zusammengeführt haben, keine Ahnung, Mittelchen zusammengeführt haben, die man eigentlich nicht zusammenführt. Und auf einmal so, oh, was ist das denn jetzt? Das funktioniert ja.
Ja, genau.
Wieder Kind sein zu dürfen, das ist ja letztendlich das, was dahinter steht. Hatten wir ja vorhin. Einfach so, ich mach's halt einfach mal. Und Kreativität, unglaublich wichtig. Und sie geht natürlich immer mehr verloren, je mehr Leistung da ist, je mehr Druck ich mir mache. Wie will ein Mensch kreativ sein, wenn er unter Druck steht? Wir hatten ja schon mal in meinem Podcast drüber gesprochen, von wegen, dass es ja diese 24- oder 48-Stunden-Dienste wohl in der Form eben nicht mehr gibt, weil irgendwann der Arzt gar nicht mehr in der Lage ist, die Dinge zu machen. Und da sind wir genau an dem Punkt. Wenn die Leistung immer stärker wird, wenn der Druck immer höher wird, geht die Kreativität natürlich verloren. Ganz klar. Und sie ist so unglaublich wichtig. Hey, was wäre unsere Welt ohne die Kreativität?
Ja, und sie macht auch noch Spaß.
Ja, natürlich. Musik, tatsächlich Bilder, also alle Künste, wenn man es so nimmt. Und nicht nur das, es geht ja wirklich in jeden Bereich auch rein. Es gibt so viele, vielleicht kommt gerade eine Idee, können wir mal gucken, je nachdem, wann das jetzt veröffentlicht wird, das Interview. Ich kann gerne mal eine Liste machen an weiblichen Qualitäten. Und die dann kann man dann irgendwie, dann bringe ich die bei mir auf die Webseite und kann sich die gerne jeder downloaden, wenn er möchte. Weil tatsächlich viele auch mal nachfragen, was sind denn noch Qualitäten, weibliche Qualitäten? Und ich hatte schon mal eine Liste aufgeführt, die kann ich gerne nochmal erweitern. Und dann stelle ich die super gerne zur Verfügung.
Ja, sehr gern. Die werden wir dann in den Shownotes verlinken. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon wirklich weit gekommen mit den weiblichen Fähigkeiten. Wobei vielleicht ganz zum Schluss, aber im Prinzip hattest du das auch schon so ein bisschen erwähnt. Es ist ja nicht nur so, dass nur Frauen weibliche Stärken haben, sondern durchaus auch Männer. Es ist ja eher immer so ein bisschen eine Frage der Balance oder aber auch der, wie soll ich sagen, der Ausprägung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche Frauen einfach auch nicht so viel zur Verfügung haben wie andere. Oder aber, dass die einen vielleicht leichter rankommen als die anderen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendjemand unter Druck setzen müssen. Jetzt find endlich deine weiblichen Fähigkeiten. Ich glaube, dann hätten wir wieder ein sehr männliches Ding am Laufen. Trotzdem glaube ich, dass das jetzt eigentlich eine sehr, sehr schöne Anregung war. Mir hat vor allem sehr gut gefallen, dieses mal rauszufinden, wer bin ich eigentlich oder was steckt wirklich in mir drin. Und als du das vorhin gesagt hast, musste ich dran denken, ich mache mit meinen Klientinnen sehr gern Ikigai. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Vom Namen her, ja.
Da geht es unter anderem. Also Ikigai ist im Prinzip der Grund, warum es sich lohnt, morgens aufzustehen. Und wenn man sich das so erarbeitet, dann gibt es da auch ein Feld, was kann ich? Und das ist immer das allerschwierigste Feld für alle, mit denen ich das mache. Also das ist richtig problematisch, da Punkte zu finden. Und in dem Moment gibt es auch immer plötzlich den Konjunktiv. Ich würde, ich könnte, ich sollte, ich oder eigentlich oder irgendwie solche, also dieses einfach, ich stehe zu dem, was ich kann, das ist so schwierig. Und das ist wirklich unglaublich schade, weil da steckt sicher ganz, ganz viel Potenzial noch irgendwo unter der Decke, was wir mal langsam lüften dürfen. Und ich glaube auch gerade in der Medizin, wir brauchen unheimlich diese weiblichen Fähigkeiten. Und wir hatten erst kürzlich in der Psychotherapie-Weiterbildung die Diskussion, wie viel Gefühl zeigen ist noch professionell. Also darf ich auch mal mit dem Patienten eine Träne vergießen oder darf ich mal berührt sein, darf das der Patient sehen? Und da bin ich ein ganz starker Verfechter von, ja, darf er. Das heißt natürlich nicht, dass man in das Leid völlig reinkippen soll und dann handlungsunfähig ist. Aber ich denke, jeder Patient fühlt sich, glaube ich, eher verstanden, wenn er merkt, die Ärztin, die schwingt gerade mit, wie wenn jemand da hochprofessionell, um das mal professionell zu nennen, da mit seiner typischen Mauer vor ihm steht. Aber das ist mein Empfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass du das ähnlich siehst.
Absolut, bin ich total bei dir.
Ja.
Ich meine, sollte meines Erachtens ja auch wissenschaftlich anerkannt sein, dass Menschen in einer schönen Umgebung viel leichter heilen als in einer Umgebung, die halt trocken und kühl ist. Und der einzige Unterschied, und du hast es eben so schön gesagt, es gibt halt den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid.
Genau.
Mitleiden macht keinen Sinn, weil dann leiden beide. Das hilft auch dem Patienten ja nicht, wenn der andere mitleidet. Aber mitfühlen, da sein, Tränchen verdrücken, wie du so schön gesagt hast, weil wenn sie da sowieso da ist, warum soll ich die jetzt runterschlucken? Das ist doch Quatsch. Und Verbundenheit, darum geht es ja letztendlich. Wir sehnen uns so sehr nach Verbundenheit. Und wenn ich die als Arzt schenken kann, eben verbunden zu sein mit dem Patienten, ihn nicht nur als Nummer zu nehmen, sondern wirklich da zu sein, dann ist die Heilungschance, bin ich hundertprozentig von überzeugt, viel, viel größer.
Es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient einen sehr, sehr großen Teil des Erfolgs der Therapie ausmacht. Mhm. Ich glaube, es sind 30%, während viele andere Dinge, also jetzt zum Beispiel die Therapie selber, deutlich unter 30% ausmacht. Also es sind mehrere Sachen zusammen, aber es hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert und das wird leider sehr häufig vergessen. Also im psychologischen Bereich wird es sehr wohl berücksichtigt. Da geht es sehr, sehr stark um die Bindung zwischen Patient und Therapeut. Mhm. Aber in der Medizin wird das leider noch ganz, ganz häufig vergessen.
Ja, und dabei ist es so wichtig.
Und wir haben einfach ein Grundbedürfnis nach Bindung. Das gehört zu unseren wichtigen Grundbedürfnissen. Und wenn das als Basis funktioniert, dann, wie sagtest du es so schön, dann ist alles möglich.
Absolut. Bin ich total bei dir, ja.
Möchtest du noch zum Schluss irgendwas meinen Hörerinnen und Hörern beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Super gerne. Glaub an dich, auch dann, wenn andere nicht an dich glauben. Es sollte dir egal sein, was andere über dich denken, damit es dich nicht von deinem eigentlichen Weg abhält. Und folge deinem Herzen. Folge deiner Intuition. Folge dem, wonach es dich ruft. Ganz egal, was es ist. Dann bist du schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, der dich glücklich macht. Weil das ist das allerhöchste Ziel, was wir alle haben. Glücklich zu sein.
Das war ein schönes Schlusswort. Cyranus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Inspiration hier, für deine Sicht und für deine Wünsche. Und es war schön, dass du hier warst.
Ich danke dir für deine Einladung und danke, dass wir so ein Gespräch führen durften. Ich liebe das immer, wenn man nicht weiß, in welche Richtung es geht. Aber ja, letztendlich ist es genau das. Und wenn wir es schaffen, wieder ein Stück weit glücklicher zu sein und andere damit anstecken, wo könnte dann unsere Welt noch hinkommen? Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir freuen uns, dass du in dieser Folge unser Gast warst und hoffen, dass du etwas Neues gelernt oder über dich erfahren hast. Hat dir die Folge gefallen? Lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da oder und sag's weiter. Hat sie dir nicht gefallen? Sag's uns.